Zwischen Kerzenlicht, religiösen Festen und frommen Bildern mischen sich oft Traditionen und Bräuche, deren Ursprung kaum jemand kennt. Gerade dort, wo vieles nach Glaube aussieht, kann sich etwas verbergen, das Gottes Herz zutiefst widerspricht. Die Sendschreiben der Offenbarung öffnen uns die Augen für diese Spannung, äußere Frömmigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Frage, wessen Stimme tatsächlich gehört wird und wessen Autorität wirklich gilt. Der Sohn Gottes mit Augen wie Feuer, Christus prüft seine Gemeinde. Wenn der Herr in Thyatira als der Sohn Gottes erscheint, löst er sich bewusst aus allen kleinmachenden und vermenschlichenden Bildern, die Menschen sich von ihm gemacht haben. Er ist nicht der fromme Schmuck einer Kirche, nicht eine Figur im religiösen System, sondern der ewige Sohn, in dem, durch den und zu dem hin alle Dinge geschaffen sind. Seine Augen wie eine Feuerflamme sind nicht bloß ein bedrohliches Bild, sondern Ausdruck einer durchdringenden, liebenden Klarheit. Dieses Feuer sieht durch die glänzendste Frömmigkeit hindurch und erreicht die verborgenen Motive, die unbewussten Kompromisse, die verschmolzenen Interessen von Religion und Welt. So heißt es in der Offenbarung, dass er Nieren und Herzen erforscht und jedem nach seinen Werken gibt. Vor diesen Augen gibt es keinen neutralen Raum, entweder etwas stammt aus ihm und trägt den Duft seines Lebens, oder es entspringt dem Menschen, ja der Finsternis, und wird als solches sichtbar. Vers 18 sagt, dies sagt der Sohn Gottes, der Augen wie eine Feuerflamme und Füße gleich glänzendem Erz hat. Die abgefallene katholische Kirche betont Christus stark als den Sohn Marias. Daher sagt der Herr hier, als Protest gegen den Abfall der katholischen Kirche, dass er der Sohn Gottes ist. Die Füße wie glänzendes Erz gehören zu demselben Bild. Erz, im Feuer geläutert, spricht von geprüftem, festem Gericht. Christus steht nicht unsicher in einer religiösen Landschaft voller Vermischung, er tritt das Böse nieder, und sein Gericht ist weder willkürlich noch launenhaft. Er vergilt jedem nach seinen Werken, aber er verkennt auch kein verborgenes Werk der Liebe. In Thyatira anerkennt er ausdrücklich Liebe, Glauben, Dienst und Ausharren, und noch mehr, er sieht, dass ihre letzten Werke mehr sind als die ersten. Dass er so unterscheidet, tröstet und erschreckt zugleich. Es tröstet, weil jedes lautlose Ja zu ihm, jeder unscheinbare Dienst in seinem Licht gewürdigt wird. Es erschreckt, weil keine religiöse Fassade, kein System, das seinen Namen verwendet, vor ihm Bestand hat, wenn es nicht aus seinem Leben ist. Diese prüfende Gegenwart steht in einem großen Bogen der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Schon im Garten stellte Gott den Menschen den Baum des Lebens hin, die stille Einladung, nicht nur von ihm zu hören, sondern aus ihm zu leben. Später nährte er Israel mit dem Passahlamm in der Nacht des Gerichts und mit Manna in der Wüste, bis das Volk schließlich von der Ernte des guten Landes essen dürfte, das man aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen. Schritt für Schritt führte Gott sein Volk dazu, Christus zu essen, ihn als wahre Speise aufzunehmen. Jesus knüpft daran an, wenn er sagt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, der mich isst, um meinetwillen leben. Gegenüber steht eine Christenheit, die diesen Christus mit Bildern, Bräuchen und Systemen überdeckt, bis das eigentliche Leben kaum noch erkennbar ist. Wo Christus mit Augen wie Feuer mitten in einer solchen Vermischung steht, ist sein Ziel nicht nur Entlarvung, sondern Reinigung hin zur ursprünglichen Einfachheit, zu einem Hören auf sein Wort und zu einem Genießen seiner Person als tägliche Nahrung. Sein Blick brennt nicht, um zu vernichten, sondern um zu scheiden, zwischen echtem und unechtem, zwischen Geist und religiöser Kulisse. Wer sich diesem Blick aussetzt, erfährt, dass das Feuer, das prüft, zugleich erwärmt. Es nimmt die trügerische Sicherheit äußerer Formen, gibt dafür aber die stille Gewissheit, von ihm gesehen und gekannt zu sein. In diesem Licht wird auch der Kampf, in einer vermischten Christenheit treu zu bleiben, nicht zur schweren Pflicht, sondern zur Antwort auf eine Liebe, die alles durchschaut und dennoch festhält. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Glauben und deinen Dienst und dein Ausharren und dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Das man aber hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Ertrag des Landes aßen, und es gab für die Söhne Israel kein Mann mehr. Und sie aßen von der Ernte des Landes Kanaan in jenem Jahr. Vor dem Sohn Gottes mit Augen wie Feuer zu leben, bedeutet, sich immer wieder unter das Licht seiner Gegenwart zu stellen, ohne Ausflüchte und ohne Angst, entblößt zu werden. Gerade in einer Zeit, in der religiöse Muster und kirchliche Traditionen leicht das eigentliche Leben mit Christus überwuchern, erwächst aus dieser Begegnung eine stille Freiheit. Dinge, die nur Fassade sind, verlieren ihren Reiz. Das, was tatsächlich aus ihm kommt, wird kostbar. Wer so lernt, Christus als seine tägliche Speise zu nehmen und seinen prüfenden, bewahrenden Blick zu schätzen, bleibt nicht in Misstrauen und Enttäuschung über die Christenheit hängen, sondern gewinnt einen klaren, zugleich barmherzigen Blick, klar gegenüber Vermischung, barmherzig gegenüber Menschen. Das macht wach und zugleich zuversichtlich, denn derselbe Herr, der alles durchschaut, ist es, der sein Volk treu durch diese Zeit trägt. Jesebel und die tiefen Dinge Satans, Vermischung, Götzendienst und religiöse Verführung. Hinter dem Namen Jesebel steht nicht nur eine historische Gestalt, sondern ein geistliches Prinzip. Die Jesebel im Alten Bund stammte aus einem heidnischen Umfeld und brachte den Baalskult mitten in das Volk Gottes hinein. Damit veränderte sie nicht einfach den Stil der Frömmigkeit, sondern das Wesen der Anbetung. Götzenbilder, heidnische Feste und sexuelle Ausschweifung gehörten zusammen, so wurde das Herz Israels von der exklusiven Hingabe an Jahwe weggeführt. Wenn der Herr in Thyatira von deiner Frau Jesebel spricht, die sich Prophetin nennt und seine Knechte verführt, Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben, greift er diese Linie auf, ein religiöses System, das heidnische Elemente mit dem Gottesdienst vermischt, nennt sich Berufung auf Gott, ist aber in seinem innersten Götzendienst. Als der Herr den Namen Isabel gebrauchte, erinnerte er uns an das, was Isabel, die Frau Ahabs, tat. Sie stammte aus einem heidnischen Hintergrund und brachte heidnische Elemente in die Anbetung Gottes durch sein Volk hinein. Dies ist der entscheidende und zentrale Punkt im Brief an Thyatira. Das Prinzip der Taten der abgefallenen Kirche besteht darin, heidnische, pagane Dinge mit der Anbetung Gottes durch sein Volk zu vermischen. Dieses Prinzip der Vermischung macht der Herr auch im Gleichnis vom Sauerteig deutlich. Eine Frau mischt Sauerteig in 3 Maß Mehl, bis es ganz durchsäuert ist. Das feine Mehl verweist auf Christus als Speisopfer, den vollkommenen, reinen Menschen, der dem Vater geweiht ist und uns zur Nahrung gegeben wird. Der Sauerteig aber ist ein Bild für fremde, falsche Elemente, für Lehre und Praxis, die nicht aus Gott sind, aber in den Bereich der Anbetung eindringen. So entsteht eine Form der Christenheit, in der biblische Begriffe, liturgische Schönheit und alterwürdige Traditionen nach außen hin beeindrucken, während innerlich fremde Götter ihren Platz gefunden haben, nationale Ideale, religiöse Macht, der Kult um Figuren oder Orte. Über die große Hure heißt es, und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Das Kostbare ist nur Hülle, der Inhalt ist in Gottes Augen Greuel. Dass der Herr in Thyatira von den tiefen Dingen Satans spricht, zeigt, wie ernst er diese Vermischung nimmt. Es geht nicht nur um geschmackliche Unterschiede in der Frömmigkeit, sondern um eine geistliche Strömung, die das Zentrum des Evangeliums verschiebt. Was unter dem Anspruch steht, den Glauben anschaulicher, inkulturierter oder zugänglicher zu machen, kann in Wahrheit dazu führen, dass Menschen an äußere Formen gebunden werden, statt an Christus selbst. Die Schrift stellt Götzendienst und Unzucht eng nebeneinander, weil beides das Herz aus der Treue zu Gott herauslöst. Wo Bilder, Traditionen oder religiöse Gefühle zum eigentlichen Träger des Glaubens werden, rückt die Person des Herrn in den Hintergrund, und genau hierin liegt das Verheerende, nicht, dass zu viel Form da wäre, sondern dass sie den Platz der Gegenwart Christi einnimmt. Wer von dieser Diagnose getroffen wird, könnte leicht in kalten Protest oder wütende Distanz zur Christenheit verfallen. Doch der Herr spricht nicht, um zu zerstören, sondern um zu befreien. Inmitten von Thyatira gibt es einen Rest, der Jesebels Lehre nicht annimmt und die tiefen Dinge Satans nicht kennt. Dieser Rest steht nicht auf der Plattform moralischer Überlegenheit, sondern lebt aus einer schlichten Ausrichtung auf Christus selbst. Je deutlicher die Vermischung gesehen wird, desto kostbarer wird die Einfachheit, ihn als alleinigen Herrn zu ehren, keine anderen Götter vor seinem Angesicht zu dulden und ihn selbst als Speise zu genießen. So erwächst ein stiller, aber entschiedener innerer Abstand zu jeder Form religiöser Verführung, ohne in Verachtung gegenüber Menschen abzugleiten. Die Klarheit über das System wird zur Einladung, neu die Schönheit einer ungeteilten Hingabe an Christus zu entdecken. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du die Frau Isabel duldest, die sich eine Prophetin nennt und sie lehrt und meine Knechte verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und die Frau war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen, und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand, voll Greuel und Unreinheit ihrer Unzucht. Die Auseinandersetzung mit Jezebel und den tiefen Dingen Satans ruft in eine ernste, zugleich befreiende Unterscheidung hinein. Wer erkennt, wie leicht sich fremde Elemente in die Anbetung einschleichen, verliert den naiven Glauben an eine makellose Kirchenwelt, gewinnt aber einen reiferen Glauben an den Herrn der Gemeinde. Aus dieser Sicht wird nicht der Kampf gegen äußere Formen zum Zentrum, sondern die Rückkehr zur Schlichtheit, Christus als Inhalt des Glaubens, der Maßstab für Lehre und Praxis, die verborgene Speise für das Herz. Diese innere Neuorientierung macht nüchtern und gleichzeitig hoffnungsvoll. Sie schützt vor Bitterkeit und Zynismus, weil der Blick nicht bei der Hure Babylon stehen bleibt, sondern auf die Treue des Herrn gerichtet ist, der sich auch in einer vermischten Christenheit ein Volk der Einfachheit sammelt, Menschen, deren tiefste Sehnsucht nicht nach Tradition oder Rebellion, sondern nach ihm selbst benannt werden kann. Die Überwinder in Thyatira, Autorität mit Christus und der Morgenstern. Mitten im schweren Wort an Thyatira steht leise und kraftvoll die Ansprache an einen Rest, den übrigen aber in Thyatira, so viele diese Lehre nicht haben und die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, euch lege ich keine andere Last auf. Die Überwinder sind hier keine makellosen Helden, sondern solche, die sich einer bestimmten Lehre verweigern und die Werke des Herrn festhalten. Sie tragen nicht das Gewicht, die ganze Christenheit zu reformieren, sondern bewahren das, was Christus getan hat und tut, bis ans Ende. In einer Umgebung, in der religiöse Systeme mit ihrer eigenen Autorität auftreten und an Gottes Stelle sprechen wollen, verheißt der Herr gerade solchen Überwindern Anteil an seiner wahren Autorität, dem werde ich Vollmacht über die Nationen geben. In Vers 26 sagt der Herr, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht über die Nationen geben. Hier bedeutet überwinden, den Katholizismus zu überwinden. Die Überwinder, der Rest in Thyatira, haben nicht die Lehre Isabels, haben die tiefen Dinge Satans nicht erkannt, halten das Zeugnis des Herrn fest, bis er kommt, und bewahren die Werke des Herrn bis ans Ende. Damit knüpft der Herr an Psalm 2 an, wo dem Messias zugesagt wird, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern, wie Töpfergefäß sie zerschmeißen. In der Offenbarung heißt es entsprechend, dass die Überwinder mit ihm die Nationen weiden werden. Und später sieht Johannes Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Diese Perspektive rückt das heutige Glaubensleben in ein weites Licht. Treue in einer Zeit der Vermischung ist nicht nur Privatsache, sie steht im Zusammenhang mit der zukünftigen Verwaltung des Herrn. Was jetzt verborgen geschieht, das Halten seines Zeugnisses, das sich nicht einlassen auf religiöse Kompromisse, wird einmal in sichtbarer Mitregentschaft mit ihm aufscheinen. Noch inniger ist die Verheißung des Morgensterns. Der Herr sagt, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern geht auf, wenn die Nacht noch dunkel ist, kurz vor dem Tagesanbruch. Er steht für Christus, wie er sich denen zeigt, die ihn erwarten, bevor er als Sonne der Gerechtigkeit über der ganzen Erde aufgeht. So heißt es in Malachi, euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung ist unter ihren Flügeln, und am Ende der Bibel stellt sich Christus selbst vor als der glänzende Morgenstern. Der Morgenstern ist das verborgene, frühe Kommen des Herrn für die, die auf ihn ausgerichtet leben, die Sonne ist sein öffentliches Offenbarwerden in Herrlichkeit. Für das persönliche Glaubensleben bedeutet der Morgenstern, dass Christus nicht erst am Ende der Zeit als Lohn erscheint, sondern in der Dunkelheit schon jetzt aufgehen will. Wer seine Werke festhält und innerlich wach bleibt, macht Erfahrungen seiner Gegenwart, die nicht laut und spektakulär sind, aber tief tragen, ein Licht, das in verwirrten Zeiten Orientierung schenkt, ein Trost, der nicht an äußere Umstände gebunden ist, ein Zug des Herzens, der die Liebe zu ihm stärker macht als jede Bitterkeit über die Zustände in der Christenheit. In diesem Sinn sieht der Überwinder den Stern, wie die Weisen aus dem Morgenland ihn sahen, denn wir haben seinen Stern bei seinem Aufgehen gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht über die Nationen geben, und er wird sie weiden mit eisernem Stab, wie man Töpfergefäße zerschlägt, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben, und die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Malzeichen nicht an ihre Stirn und an ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus 1000 Jahre. Die Verheißungen an die Überwinder in Thyatira laden ein, das eigene Glaubensleben nicht nur im Horizont des Sichtbaren zu deuten. Wer in einer vermischten Christenheit schlicht am Herrn festhält, seine Werke bewahrt und sich nicht von einer anderen, scheinbar glänzenderen Autorität bestimmen lässt, steht bereits in einer Geschichte, die auf Mitregieren mit Christus zuläuft. Diese Perspektive bewahrt davor, in zähem Pflichtgefühl zu erstarren oder in resigniertem Rückzug zu enden. Sie stärkt die leise Gewissheit, dass kein Treueakt, keine verborgene Standhaftigkeit verloren geht, sondern in Gottes Erinnerung bleibt. Und sie ermutigt, in der Dunkelheit nach dem Morgenstern Ausschau zu halten, nach den stillen, kostbaren Weisen, in denen der Herr sich heute schon denen schenkt, die ihn lieben. In dieser Hoffnung wird das Warten nicht leer, sondern von einer wachsenden Nähe zu ihm erfüllt, die selbst schwere Wege von innen her hell macht. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, danke, dass deine Augen wie eine Feuerflamme unser Herz und auch die verborgenen Strukturen der Christenheit durchleuchten. Du siehst jede Vermischung, jeden Götzendienst und jede Unwahrheit klarer, als wir es je könnten, und doch rufst du uns nicht zur Verzweiflung, sondern zu dir selbst als unserer einzigen Nahrung und unserem wahren Licht. Gib uns ein Herz, das deine Wahrheit mehr liebt als menschliche Tradition und das inmitten religiöser Verwirrung an deiner Person und an deinem Wort festhält. Stärke alle, die wie ein Rest in Thyatira leben, damit sie deine Werke bewahren, deine Stimme hören und innerlich frei bleiben von den tiefen Dingen Satans. Lass uns schon heute etwas von der Autorität deines kommenden Reiches schmecken, indem du in unserem Alltag herrschst, unsere Gedanken ordnest und unseren Blick auf dich ausrichtest. Und wenn die Nacht dieser Zeit dunkel erscheint, lass du in unseren Herzen als Morgenstern aufgehen, damit dein leises, klares Licht uns tröstet, leitet und unsere Hoffnung lebendig hält, bis du als Sonne der Gerechtigkeit offenbar wirst. Amen.